Das ist natürlich schwierig, was ich zu beantworten habe, welche künftigen Entwicklungen und neuen Konflikte bahnen sich an. Dazu werde ich sehr wenig sagen können. Da kann man nur spekulieren und die Entwicklungen sind doch überraschender, als man denkt. Das kann ich retrospektiv sagen, über 35 Jahre Erfahrung im Nahen und Mittleren Osten. Das ist eigentlich meine Hauptwortwahl, nur wenn die Leute sagen meistens Nahe Osten und dann fällt Persien, also der Iran, Afghanistan fällt dann weg und eigentlich ist dieser Konfliktbogen, der ja von Somalia über Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak nach Syrien geht, ist dann nur halb abgebildet. Der Nahe Osten ist eigentlich mit dem Kernkonflikt, den viele als den Hauptkonflikt bezeichnen, dieser These hänge ich nicht an, zwischen Israel und den Palästinensern, also zwischen Israelis und Palästinensern. Ich glaube, es hat sich jetzt gezeigt, dass das nicht der gravierende Konflikt in der Region ist. Also die Zerrüttung gibt es. Mehrere Staaten werden vollständig zerrüttet. Syrien, Irak, Libyen und Jemen gehören für mich dazu. Weitere Staaten werden völlig ausgehöhlt. Ägypten, also da eine Prognose, Ägypten wird irgendwann explodieren. Also die Vorform sieht man schon, dass die jetzige Militärherrschaft wesentlich autoritärer ist als noch das Regime Mubarak. Also ich kenne jemanden, der in Hamburg als medizinischer Betreuer arbeitet und der sagte nur, als neulich von Il Manifesto ein Doktorand am Straßenrand zu Tode gefoltert gefunden wurde. Die Familie hat eine Autopsie beantragt, da kam dann raus, dass er zu Tode gefoltert war. Und da sagt er, ja, das ist heute an der Tagesordnung, mein Cousin haben sie auch am Straßenrand gefunden, nachdem er von der Polizei verhaftet worden war. Also die jetzigen Verhältnisse sind überhaupt nicht vergleichbar mit denen früher. Das war so eine Diktatur soft, heute ist es eine richtige Militärdiktatur. Wieso es dazu gekommen ist, darauf möchte ich nicht eingehen. Aber Ägypten wird das nicht aushalten können, weil sich die wirtschaftliche Entwicklung in Ägypten natürlich nicht so realisieren lässt, wie das die Leute, die heute an der Macht sind, wünschen. Wenn die Finanzspritzen Saudi-Arabiens, Kuwaits, der Vereinigten Arabischen Emirate und Katars nicht, oder Katar war nicht dabei, wenn die Finanzspritzen nicht gekommen wären, hätte Ägypten überhaupt gar nicht diesen Übergang in die Militärherrschaft gehabt. Vielleicht kritische Anmerkung. Die Amerikaner oder die USA haben ja sich vor allen Dingen auf Militärhilfe an Ägypten konzentriert. Sie haben sie kurzzeitig eingestellt. Heute erfolgt sie natürlich weiter. Hollande ist neulich nach Kairo geflogen, nachdem der saudische König dort war und wieder Milliarden gebracht hatte. Und da werden jetzt auch gleich wieder die entsprechenden, doch der saudische König hat wieder Milliarden gebracht. Am Tag nach dem Putsch kamen 7 Milliarden Dollar aus der Golfregion. Jetzt soll mir ein Ökonom und Finanzmensch mal erklären, wie man 7 Milliarden innerhalb von Stunden mobilisieren kann, es sei denn, da liegen irgendwelche Absprachen im Hintergrund vor. Ich kenne die natürlich nicht, aber das deutet ja darauf hin, wenn 7 Milliarden so schnell mobilisiert werden können, dann kann man davon ausgehen, dass da irgendwas vorher abgesprochen war. Also Hollande hat das Geld, was die Saudis gebracht haben, jetzt für französische Rüstungslieferungen wieder abgeschöpft. Was ich vorgestern gelesen habe, fand ich höchst interessant, dass Saudi-Arabien auch zu Vorzugspreisen Öl nach Belgien geliefert hat. Das ist natürlich im Kontext des Terrorismus wichtig. Und dafür ein Kongresskomplex überlassen bekommen hat, in dem eine Moschee eingerichtet wurde. Das war vor 50 Jahren. Sie sehen jetzt die Resultate in Molenbeek und anderen Bezirken. Also der saudische Export von Ideologie trägt langsam Früchte. Warum der Westen das nicht eher gesehen hat, ist für mich ein Rätsel. Also Ägypten, Saudi-Arabien selbst, der Ölpreis wird nicht wieder auf 140 Dollar pro Barrel steigen. Saudi-Arabien hat langfristig Finanzprobleme. Saudi-Arabien, der neue Kronprinz, hat ja ein Konzept vorgelegt, in indem er Aramco, die saudische Ölgesellschaft, an die Börse bringen will. Es sollen wenige Prozent an die Börse kommen und dann sollen 200 Milliarden Dollar dafür realisiert werden. Wo die dann herkommen, ist für mich unklar, ob man dann auch so viel für Aramco zahlen wird, für Teile von Aramco, wage ich zu bezweifeln. Also das Ganze erinnert mich an die Politik des Schahs Anfang der 70er Jahre im Iran, der ja auch den großen Sprung nach vorn seiner Bevölkerung versprochen hatte und das Ganze ist dann schiefgegangen. Also die Region, das kann man sagen, wird in toto destabilisiert. Und dazu möchte ich etwas sagen, weil ich glaube, der Hintergrund dafür ist völlig klar. Die auslösenden Momente waren die internationalen Interventionen. Also in Afghanistan fing es ja an mit einer sowjetischen Invasion. Die Amerikaner haben dann den Afghanistan-Krieg 2001 geführt und 2003 folgte der Irak-Krieg. Die Ergebnisse sieht man jetzt in Syrien. Ich habe Ihnen vorbereitet einige Videos und würde jetzt zur Einstimmung.
Einfach da, Entschuldigung.
Ja, ich will das ja zum Laufen bringen.
Ja, eben.
Das ist ein Stück aus dem Film Lawrence of Arabia. Lawrence mit seinem arabischen Begleiter trinkt aus einer Wasserquelle, der Begleiter auch. Wenn der Ton nicht da ist, dann das Bild, ich hoffe, ich ruckelt das nicht so. Das ist jetzt Omar Sharif, der da ankommt. Der Begleiter holt seinen Revolver. Er weiß genau warum, ich erkläre das gleich. Und jetzt kommt Omar Sharif und sagt, he is dead. Er ist tot. Why? Warum? Das ist meine Quelle, also das ist meine Wasserstelle. Ich habe davon getrunken. Sie sind willkommen. Er nicht. Er ist ein Beduine, er weiß, dass man da nicht trinken darf. Er wagt nichts, die Quelle ist alles. Das klingt natürlich extrem brutal, ist auch brutal, aber diese Ambivalenz, dass ein Fremder aus der Quelle trinken darf, ein Einheimischer nicht, dass ihn das Leben kostet, zeigt auch, wie eng Blutrache, Feindschaft, Krieg und Gastfreundschaft zusammenhängen. Also Lawrence wird dann auch Gast des Stammes und führt diesen Stamm in den Krieg gegen das Osmanische Reich, dem Omar Sharif angehört. Wenn Sie den Film von 1962 kennen, 7 Oscars, er ist wirklich interessant, weil es auch eine Szene später gibt. Dann kommen die Beduinen nach Damaskus, erleben Elektrizität und wissen gar nicht, was sie sollen und ziehen dann auch wieder ab und kämpfen nur immer so lange, bis sie ihre Taschen gefüllt haben und ziehen dann wieder ab. Also das ist natürlich ein westlicher Film, aber er zeigt so ein bisschen die Probleme in der Region. Er hat 7 Oscars enthalten. Noch einmal, die in unseren Augen große Brutalität ist die Kehrseite der vielgerühmten Gastfreundschaft. Ich habe das jetzt atmosphärisch an den Anfang gestellt, weil ich glaube, man muss sich reindenken in die Situation dieser Menschen und dann wird man sehr einfach zu dem Ergebnis kommen, sollte eine Quelle leer getrunken sein, zum Beispiel ein anderer Stamm seine Herde aus dieser Quelle trinken und der die Quelle besitzende Stamm kommt, kostet das denen die Existenz. Also entweder verdursten die Tiere oder der ganze Stamm gleich auch. Also Wasser ist Leben im Orient und der wird verteidigt und zwar nach ganz bestimmten Gesetzen. Das führt meiner Einschätzung nach direkt zum Islamischen Staat. Der Islamische Staat ist stark und schwach zugleich. Er hat seinen Zenit überschritten. Ich glaube, in 5 Jahren gibt es den Islamischen Staat in dieser Form nicht mehr. Dann gibt es Terrorgruppen und die eigentlich überlebende Organisation wird Al-Qaida sein. Al-Qaida wird langfristig wieder in den Untergrund gehen und auch die zerschlagenen Zellen des Islamischen Staates aufsaugen. In Syrien sieht man es schon, es gibt ja neben dem Islamischen Staat auch die Nusra-Front, die so zwischen Europa und den USA und dem Islamischen Staat hin und her laviert. Aber das ist Al-Qaida. Das darf man nicht vergessen. Also Al-Qaida ist heute das kleinere Übel in den Augen von vielen bereits. Der Islamische Staat ist aus ehemaligen irakischen Offizieren gebildet. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Brutalität und das Terrorsystem dieser Organisation sich sehr stark anlehnt an die Herrschaftsmechanismen der Baath-Partei. Es sind die dschihadistischen Kader aus der ganzen Welt, vielleicht 20.000. Da ist ja eine CD westlichen Geheimdiensten übergeben worden. Das finde ich höchst interessant. Also man weiß, wer da hingegangen ist. Aber man weiß natürlich nicht, welche 80.000 Leute im Hintergrund stehen. Denn hinter jedem, der da hingegangen ist, gibt es noch 4 Leute irgendwo in der Welt, die man anlaufen kann, zu denen man irgendwelche gewaltbereiten Kader schicken kann. Und dann sind es die sunnitischen Stämme im Norden des Iraks und in der Wüste. Und das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein. Der Luftkrieg gegen den IS wird nicht funktionieren. Hier noch eine schöne Aussage von Obama. Ich übersetze Ihnen die.
ISIL is a direct outgrowth of Al-Qaida in Iraq that grew out of our invasion, which is an example of unintended consequences, which is why we should generally aim before we shoot.
Ich übersetze, der Islamische Staat ist direkt aus Al-Qaida im Irak entstanden. Er entwickelte sich aus unserem Einmarsch als ein Beispiel für unbeabsichtigte Folgen. Also das sagt der amerikanische Präsident. Der O-Ton ist vielleicht nicht laut genug gewesen, aber hier vorne werden Sie es verstanden haben. Deswegen müssen wir genau zielen, bevor wir schießen. Also die alte Politik wird fortgesetzt und ich würde Ihnen jetzt gern die Angriffe des Militärbündnisses gegen den Islamischen Staat, das sind also von der Website airways.org, ich weiß nicht genau, wer das ist, aber in Amerika gibt es zu allem Statistiken, 12.499 Angriffe bis gestern, 44.402 Bomben und Raketen, 658 Kriegstage und 1.207 getötete Zivilisten. Das ist eine Schätzung der Koalition. Die Amerikaner sagen 46. Es sind, die Zahl der Zivilisten ist mit Sicherheit immer größer. Sie können, da gibt es eine Ärztin aus Mosul, die hat mal aufgestellt, was allein bei den Angriffen in Mosul, das ist eine Stadt im Nordirak, an toten Zivilisten existiert. 20, 30, 40, eine Molkerei, eine Schule, ein Krankenhaus. Also es werden ja flächendeckend heute Krankenhäuser getroffen. Wenn Sie Ärzte ohne Grenzen sich auf die Website mal begeben, dann können Sie sehen, in Jemen, in Afghanistan, im Irak, in Syrien, überall werden sie getroffen. Wenn russische Luftangriffe auf Krankenhäuser erfolgen, steht das in der Zeitung. Wenn die Krankenhäuser der sogenannten Zivilbevölkerung in den gegnerischen Gebieten getroffen werden, berichtet man nicht darüber. Es war interessant, als über den Angriff auf das Krankenhaus in Mosul, das ist vor etwa 3 Wochen, sehr stark berichtet wurde, gab es zeitgleich das Untersuchungsergebnis des Angriffs auf das Krankenhaus der Ärzte ohne Grenzen in Kunduz. In Kunduz. Und dort haben die Amerikaner gesagt, wir hatten keinen Grund. Zuerst hieß es, aus diesem Krankenhaus heraus seien die Befehle an die Taliban gegangen, wie sie sich militärisch verhalten sollten. Hinterher ist in dem Untersuchungsbericht davon keine Rede mehr. Also es ist zuerst immer so, dass man sagt, wir müssen untersuchen und es gibt Gründe. Also das Schlimmste, was ich einmal gehört hatte, war von einer Pressesprecherin der US-Armee in Afghanistan, als in einem Dorf etwa 100 Männer und Junge, also und Knaben, getötet wurden bei einem Luftangriff. Da sagte diese Frau, unter den Toten, das waren Taliban, unter den Toten hat es keine Frauen und Kinder gegeben. Das Interessante ist ja, dass bei solchen Veranstaltungen Da haben die Taliban jemanden aufgehängt. Und da geht natürlich die gesamte männliche Bevölkerung hin. Die Frauen dürfen nicht. Also kann es nur männliche Tote geben. Das waren in dem Dorf 100. Afghanistan hat 50.000 Dörfer und offiziell sprach man damals von 4.000 Taliban. Da sagt also diese Sprecherin, 100 in einem Dorf von 50.000, keine Frauen und Kinder darunter, also waren es Taliban. Bei dieser Zählweise kommt man natürlich dazu, dass es keine zivilen Opfer mehr gibt. Also die zivilen Opfer sind erschreckend hoch. Sie können das sehen, also in den Berichten über Waziristan, das ist der Drohnenkrieg in Pakistan. Nur dazu noch Details, also Entwicklungshilfe funktioniert meiner Meinung nach extrem spärlich. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um diese Hilfe für Pakistan einordnen zu können. Mir haben das die Bauern immer erzählt im Osten Afghanistans und ich habe da nicht dran geglaubt. Die haben gesagt, ja, das ist die Hilfe, mit der die der militärische Geheimdienst der pakistanischen Armee den Terror stärkt. Also der pakistanische Militärsektor hat über Jahre etwa 2 Milliarden Dollar von den USA bekommen. Und zwar unter der Maßgabe, gegen den Terrorismus zu kämpfen. Wenn der Kampf gegen den Terrorismus erfolgreich geführt worden wäre, wären die Hilfen ausgeblieben. Also wenn Sie in der Spitze des pakistanischen Militärs sitzen, dürfen Sie eins nicht machen, erfolgreich gegen den Terrorismus kämpfen. Ein ehemaliger Mitarbeiter arbeitet heute für UNHCR in Jalalabad, das ist die Provinz Nangarhar an der pakistanischen Grenze, und der hat mir gesagt, dass er mit Stammesältesten, die aus Pakistan zurückgekommen seien, also Pashtunen, die haben ihm erzählt, dass vor der großen Offensive der pakistanischen Armee in Waziristan, in Nordwaziristan hauptsächlich, pakistanische Geheimdienstfahrzeuge gekommen sind und Spitzenfunktionäre und deren Familie abtransportiert haben. Danach kam die Offensive. Das heißt, es wird eine Offensive geführt und die Gewehrsleute, also die schlimmsten Leute vom Haghani-Netzwerk, also wer sich da ein bisschen auskennt, das Haghani-Netzwerk ist also die Terrorgruppe auf dem radikalsten Flügel der Taliban, der afghanischen Taliban. Die Spitzenkader von Haghani sind aus Waziristan abtransportiert worden vom ISI. Das haben die Leute dem UNHCR so berichtet. Ich werde den entsprechenden Kollegen am Freitag noch einmal wieder treffen. Also noch einmal, Obama, statt mit allem Einsatz eine politische Lösung anzustreben, das kann für mich nur die Konsequenz sein, will er besser zielen. Er sagt, Al-Qaida ist das, oder der Islamische Staat, unintended consequences, we have to aim before we shoot. Das ist die Lehre daraus. Hier haben Sie Zahlen, dann kommen gleich nochmal Zahlen der BBC. Das sind auch die Angriffe, die BBC hat leicht geringere Zahlen, das war bis vor 3 Tagen. Das sind die Zahlen des Central Commands, rot ist Syrien, blau ist Irak. Jetzt wird im Übrigen, vorgestern hat die irakische Armee eine Offensive auf Fallujah, das ist eine Stadt, die vom IS kontrolliert wird, begonnen. Und dort ist an die Bevölkerung die Anordnung gegangen, aus dem umkämpften Gebiet abzuziehen. Damit wird Fallujah das dritte Mal in den vergangenen 10 Jahren menschenleer. Also das sind die Arten, wie Krieg geführt wird, auch gegen den IS. Man schätzt, dass 50.000 Zivilisten heute in Fallujah noch leben. Und zum Teil haben sie extremen Hunger, keine militärische Versorgung mehr, weil die Frontlinien so hart sind, dass von beiden Seiten niemand durchgelassen wird. Und die IS-Kader natürlich die Bevölkerung da behalten wollen. Und von Weitem kann man die Bevölkerung nicht dazu bekommen, dass sie wegzieht. Also hier haben sie die Zahl der Angriffe, 14.000. Jetzt kommt eine Luftaufnahme, die ist sogar ohne Ton, über einen dieser Angriffe. Da können Sie sehen, was da passiert. Ich versuche das hinterher. Ups. Nein, das sind die Flüchtlinge. Jetzt geht es zurück. Jetzt fängt es an, sich zu bewegen. Genau, jetzt kommt es. Gleich sehen Sie die Einschläge. Also A, können Sie sehen, die Streuung, also so präzis ist das alles nicht. Das sagt das Bild als erstes. Wer dann davor oder dann hinter diesem Gebäudekomplex gelebt hat, der hat Pech gehabt. Wer aber in diesem Gebäudekomplex Wache hatte, und das sind nicht die Kader des Islamischen Staates, sondern das ist das Fußvolk des Islamischen Staates, der kommt um. Und für einen, der umkommt, kommen 4 neue. Also selbst wenn hier Kämpfer des Islamischen Staates umgebracht werden, so hat man damit 4 neue geschaffen. Das erklärt Ihnen auch, warum diese Zahl von 40.000 Bomben und Raketen letztlich keine große strategische Verschiebung gibt. Also das Einzige, was hilft, ist der Kampf am Boden. Hier, weil das in diesen Komplex gehört, die Zahl der Flüchtlinge. Also Sie haben hier 2 Millionen in der Türkei, 1 Million im Libanon, 639.000 in Jordanien. Die Türkei hat die größte Zahl, Deutschland hat nicht mal 10% der Flüchtlinge, die es in der Türkei aus Syrien gibt. Und Sie können sehen, die Barrieren werden am Mittelmeer errichtet und werden an der griechisch-türkischen Grenze errichtet. Also wem dient das Ganze, dass die Flüchtlingsbewegung abgeschottet wird? Auf der einen Seite werden Flüchtlinge im größten Stil geschaffen, auf der anderen Seite baut man die Barrieren und nicht mehr in Europa, sondern an den Außengrenzen Europas. Und dort ist im Rahmen von Frontex Militär eingesetzt. Also das muss man sich auch überlegen. Frontex sind ja die Grenzwächter der EU und das sind Militäreinheiten. Also jedes Land würde sagen, Militär soll nicht zum Schutz oder zur Kontrolle der Grenzen eingesetzt werden. Frontex wird aber, ohne dass es thematisiert wird, auch zum großen Teil von Militärleuten gemacht. Und am Anfang habe ich das mir erspart. Also vielleicht erinnern Sie sich, vor gut einem Monat war der Papst auf einem überraschenden Besuch im Flüchtlingslager Moria. Hat er gesagt, ich will euch sagen, ihr seid nicht allein. 12 Flüchtlinge hat er mit nach Rom genommen. Erst waren Christen dabei, die wurden dann aussortiert. Er hat also nur Moslems mitgenommen. 3.000 blieben zurück. Und von denen dürften die meisten natürlich noch in diesen Lagern hocken, weil die Leute abgeschoben werden sollten. Das war ein Abschiebelager in Griechenland. Und Sie sehen auch hier die kleine Zahl der Flüchtlinge in Griechenland. Das ist ein kleiner grüner Punkt. Also die Syrer kommen dort gar nicht in großen Zahlen hin. Das ist UNHCR vom 3. März. Diese Zahlen sprechen für sich und ich finde es höchst interessant, dass man zu wenig über diese Zahlen spricht. Jetzt noch einmal zurück zu den Kämpfern. Ungefähr 6.000 kommen aus Tunesien. Das ist für mich zuerst überraschend gewesen, aber es zeigt ja, dass die Leute, wenn sie in einer Gesellschaft leben, die eine demokratische Perspektive hat. Tunesien ist ja das einzige Land, in dem der arabische Frühling in gewisser Weise wirksam geworden ist. Dann laufen die Radikalen weg. Sie gehen zum IS. Dass Saudi-Arabien Nummer 2 ist, wundert mich gar nicht. Die Selbstmordattentäter im Irak kamen zu Anfang, also 2004, 2005, vor allem aus Saudi-Arabien. Damals war das so, das haben amerikanische Untersuchungen sehr schön gezeigt, ein Selbstmordattentäter, der aus Saudi-Arabien kam, musste an den Vorläufer des Islamischen Staates, das war die Organisation vom Jordanier Zarqawi, $2.000 bezahlen. Ein Iraker, der einen Selbstmordanschlag ausgeübt hat, dessen Familie bekam $2.000. Also die Selbstmordanschläge waren kostenfrei, weil die einen Geld mitbrachten, die Saudis, was dann an die anderen weitergegeben wurde. Und so ist das Institut der Selbstmordattentate weit. Das ist kein islamisches Urprinzip. In Afghanistan, im Krieg gegen die Rote Armee, hat es 1 Million tote Afghanen gegeben und es gab keinen einzigen Selbstmordanschlag. Die Selbstmordanschläge sind etwas Neues. Wenn Sie in die Geschichte zurückgehen, dann ist das ja durchaus üblich gewesen in Japan. Kamikaze ist ja so ein Prinzip von Leuten, die mit der Waffe in den Tod gehen. Und man muss auch sagen, Selbstmordanschläge werden von den Tätern als Akt militärischen Vorgehens gesehen. Wenn Sie die Statistik noch im Kopf haben, 600 und Tage, Paris und Brüssel liegen nicht lange zurück und Hollande hat damals gesagt, wir schlagen militärisch zurück. Hollande hat natürlich im Rahmen der französischen Luftangriffe auf Ziele des IS oder auf den IS schon lange Krieg in Syrien und im Irak geführt. Also es gibt Interviews von 2014, dass gesagt wurde, wir werden in Europa zurückschlagen. Also so kann man auch Geschichte verfälschen. Und wenn Sie gucken, wie hat Frankreich reagiert militärisch, meiner Meinung nach hat Frankreich nur seinen Krieg gegen den Islamischen Staat intensiviert und nicht mit Krieg auf einen Krieg geantwortet, der Europa erreicht hat. Der asymmetrische Krieg ist etwas völlig Normales. Also wenn Sie Krieg führen gegen eine Gruppe, dann wird diese Gruppe zurückschlagen und zwar mit dem Mittel des Terrors. Das ist der Kern des asymmetrischen Krieges und die Zivilbevölkerung ist das Opfer dieser Terroranschläge. Und da können Sie sagen, was Sie wollen. Also im Zweiten Weltkrieg sind auch ganze deutsche Wohngebiete in Großstädten zerstört worden von den Alliierten. Da hat auch niemand von Kriegsverbrechen gesprochen, sondern man hat gesagt, das ist im Rahmen des Krieges passiert. Und genauso ist für die Leute des Islamischen Staates heute ein Anschlag in Europa Bestandteil des Krieges gegen die Macht, die den Krieg führt. Und Luftangriffe gelten, also wenn Frau Merkel, wenn immer ein Anschlag passiert, sagt Frau Merkel, dieser feige Akt muss verurteilt werden. Luftkrieg ist in den Augen von Beduinen das Feigeste, was man machen kann, weil sie nichts gegen die Flugzeuge und die Raketen unternehmen können. Es ist ja noch kein Flugzeug abgeschossen worden. Sie haben gesehen, 12.000 Angriffe, 44.000 Bomben und noch kein Flugzeug abgeschossen. Das heißt, für den Islamischen Staat ist das die feigeste Form der Kriegführung, weil man dagegen nichts unternehmen kann, also schlägt man entsprechend zurück. Und Sie können sich vorstellen, dass wenn 10 Kämpfer des Islamischen Staates bei solch einem Angriff umgebracht werden, dann wird nicht gesagt, 10 Kämpfer starben, aber wenn 15 Zivilisten umkommen, dann wird das ganz, ganz groß verbreitet und das verbreitet sich dann wie ein Lauffeuer. Und in Mosul hat es wohl schon Hunderte, wenn nicht Tausende von zivilen Opfern gegeben bei Anschlägen. Also oft wird gesagt, dass der Islamische Staat sich versteckt in der Zivilbevölkerung. Das sieht dann so aus, dass unten in einem Haus mit mehreren Stockwerken ein Geschäft des Islamischen Staates oder ein Büro des Islamischen Staates existiert oder die Leute sich da Unterschlupf suchen. Wenn man das Haus angreift, werden aber die anderen Stockwerke getroffen. Wenn Sie den Libanon kennen, im Bürgerkrieg im Libanon wurde von den Milizen nicht auf die Position der gegnerischen Miliz geschossen, sondern auf die Wohngebiete. Anders ist nicht zu erklären, dass ganze Viertel in Beirut kaputt sind. Da saßen ja, die andere Seite saß ja nicht überall, sondern sie saß in den Erdgeschossen und oben wohnten die Leute, aber oben ist reingeschossen worden. Diese Art der Kriegsführung hat sich im Laufe der Zeit herausgebildet und ich würde sagen, der asymmetrische Krieg ist das Endprodukt einer Form der modernen Kriegsführung. Also da hat der Westen seinen Anteil mit seinen Hightech-Waffen, also Drohnen, Luftangriffe, gezielte Luftangriffe. Ich habe das vorhin mal in einem Gespräch gesagt. Das Schlimmste, was ich in diesem Zusammenhang gesehen habe, war der Angriff auf den Bunker Amaria in Bagdad 1991. Da sind etwa 1000 Frauen und Kinder getötet worden. Und die USA, die nicht mal angegriffen hatten, das waren die Briten, haben gesagt, wir prüfen den Vorfall. Da unten drunter war ein Kommandostand von Saddam Hussein. Und der Irak hat die Zahl der Toten nach unten geschönt, nämlich auf 400, weil sonst die Kriegsmüdigkeit noch größer gewesen wäre. Also es ist oft so, dass die wahre Zahl der Toten gar nicht benannt wird, weil das einen demoralisierenden Effekt hat. Und da bin ich bei einem Punkt, dass ich nicht glauben kann, dass westliche Kriegsführung und westliches militärisches Auftreten sich im Kern auch von dem der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg unterscheidet. Also ich habe in Bagdad 2003, Wochen nach dem Sturz von Saddam Hussein, die Familie eines Gefangenen kennengelernt. von dem die Familie sagte, der ist absolut unschuldig. Und ich sage, wieso denn? Ja, der hat nichts mit dem Anschlag in unserer Straße zu tun. Und ich sage, ja, wieso denn? Ja, aber 100 Leute aus der Straße sitzen im Gefängnis. Wenn Sie 100 Leute verhaften in einer Straße, in der eine Bombe platziert wurde, dann führt das dazu, dass die Bevölkerung aufpasst, dass in den Straßen keine Bomben mehr gelegt werden. Das ist das faschistische Prinzip der deutschen Armee in Polen, dass man Leute geholt hat und sie für als Schild genommen hat gegen Anschläge der Guerilla. Wenn irgendeinem Soldaten was passiert ist, wurden die Leute damals an die Wand gestellt und erschossen. Das weiß ich nicht aus der Literatur, sondern von meinem Großvater. Und das sind diese Formen der Kriegführung. Und ich glaube, dass die Alliierten mittlerweile auch davon ausgehen, dass wenn zivile Opfer getroffen werden, ist das nicht so schlimm, weil das ja auch abschreckt. Nach dem Motto, das habt ihr davon, weil ihr den Islamischen Staat unten bei euch in die Häuser lasst. Also diesen Zynismus muss man Offizieren unterstellen, weil im Einzelfall ist es bewiesen. Und ich glaube, da steckt ein größeres Vorgehen dahinter. Vielleicht auch noch ein Beispiel, wie Militärs denken. Als die Zahl der zivilen Opfer im Irak zu groß wurde vor amerikanischen Checkpoints, hat ein amerikanischer Befehlshaber, der für zuständig war für den Irak, ein anderes Prozedere bei den Checkpoints bekannt gegeben. Und darauf hat sich die Zahl der zivilen Opfer auf der irakischen Seite ist auf 30% innerhalb von Tagen gefallen. Also wenn Sie einen Kontrollpunkt in einer Kurve, ein Autobahnkreuz hat ja so 4 Schleifen, wenn Sie den Kontrollpunkt in die Mitte dieser Schleife setzen, dann passiert sehr schnell etwas. Ein italienischer Geheimagent wurde erschossen auf dem Weg zum Flughafen, als er eine Journalistin, die Geisel genommen war, im Irak bringen sollte. Und Berlusconi hat das Verhältnis zu den USA als getrübt beschrieben danach. Der Kontrollpunkt der USA war genau in der Mitte solch einer Schleife. Also das nur zur Kriegführung und wie sie gesehen wird. Das hier ist Zerstörung des Islamischen Staates in einem Dorf in Nordsyrien. Darüber wird ja heute Nachmittag gesprochen. Das ist am Tag, bevor diese Aufnahmen entstanden. Da war nichts, was sich lohnte zu filmen. Hier steht noch, wenn man umkommt, kommt man ins Paradies, IS in Schrift. Das sind türkische Kämpferinnen. Und er sagt ihm, dass der Kommandeur, der sagt, am Tag vorher sind die zurückgeschickt worden. Und jetzt kommt es. Er sagt, das ist ein Scheich der Schamma. Die Schamas, das ist ein Stamm mit 6 Millionen Mitgliedern, der siedelt von Abu Dhabi über Dubai bis nach Nordsyrien. Dieser Mann sitzt in Nordsyrien. Ich konnte ihn leider nicht besuchen. Ich wollte das vor einigen Tagen machen, weil die irakischen Kurden mich dahin nicht durchlassen. Er hat allein 2000 Kämpfer, die gegen den Islamischen Staat kämpfen. Und wenn diese Leute zahlenmäßig stärker werden, dann ist der Islamische Staat am Ende. Aber nicht, wenn die Luftangriffe verstärkt werden. Hier ist, das ist nur so über den Reichtum des Islamischen Staates. Also man darf nicht alles glauben, was passiert. Das ist die Ölproduktion im Norden Syriens. Viele der Ölquellen stehen still. Das sind Quellen, die funktionieren. Und das sind Raffinerien. Der sagt eben, das ist ein Schweizer Team, also will er raus. Das ist ein Kurde oder ein Beduine, ich weiß nicht, ob er Araber oder Kurde ist. Sicher? Nein, ich meine, er hat doch Süßra gesagt, oder? Aha, und er studiert in Homs und sagt, wenn ich dahin zurückgehe zum Studium, dann könnte ich markiert sein, wenn ich jetzt ein Interview gäbe, deshalb werde ich das Interview nicht, deshalb wollte er raus aus dem Bild auch und war völlig kaputt. Und hier sehen Sie das Ergebnis dieser kurdischen Raffinerien, das sind die schwarzen Schafe. Und das Öl kommt vom Islamischen Staat und wird dann raffiniert, indem man die Barrel, also 160 Liter, erhitzt und dann trennt es sich in Gas, Diesel und Benzin, das Ölgemisch. Also das ist die primitive Form der Raffinierung und das wird dann am Straßenrand verkauft. Und die Haupteinnahmen des Islamischen Staates kommen aus der Besteuerung von Regierungsbeamten. In Mosul, das ist eine Stadt mit 1,5 oder 2 Millionen Einwohner, zahlt die irakische Regierung die Gehälter der Beamten weiter. Und die muss der Islamische Staat nur besteuern. In Raqqa, der Hauptstadt des Islamischen Staates, zahlt Assad weiter die Gehälter an die Beamten. Und damit können sie einen großen Teil des Finanzbedarfs decken. Und es wird, darüber wird leider nicht gesprochen. Also das ist das, was mich bei diesen ganzen Sachen immer nervt, dass nur die Hälfte gesprochen wird. Zurück, warum die Beduinen den Kampf erfolgreich führen können. Hier kommt gleich das Interview mit einem Mann, der ist sehr interessant, lebt heute im Exil, das ist in Bagdad. Das ist Sheikh Ali Hatham. Also im Kern, wir haben den Al-Qaida vertrieben, das war die Vorgängerorganisation des Islamischen Staates. Er hat seinen Stamm, das waren die Söhne Iraks, in diesen Kampf geschickt und hat gesagt, die Amerikaner haben ihre Stellung kaum verlassen und wir haben Al-Qaida in 40 Tagen vertrieben. Also so schnell könnte es gehen, wenn die Stämme mobil machen. Und das ist Sheikh Ali Hatham, der damals noch auf der Seite der irakischen Regierung stand. Heute ist er im Exil, ich glaube in Katar. Ich habe ihn getroffen auf Demonstrationen der Sunniten im Norden Iraks. Da war mit Sicherheit der Islamische Staat schon stark vertreten. Und Sheikh Ali Hatham hat gesagt, ich werde mit dieser Regierung in Bagdad nie wieder zusammenarbeiten. Und so sehen das die Sunniten. Da waren auf Demonstrationen 60.000 Sunniten aus dem Norden Iraks und die sind dann flächendeckend vom Islamischen Staat organisiert und rekrutiert worden. Das Ganze kann nicht funktionieren, aber nur wenn diese Leute anfangen, gegen den IS zu kämpfen, ist der IS zu schlagen. Hier haben Sie etwas sehr Interessantes, das ist die militärische Ausbildung der Amerikaner 4 Wochen bevor oder 3 Monate bevor sie den Irak verlassen haben. Das war 2009. Die Hellen sind die Amerikaner, das sind Mitarbeiter ziviler Sicherheitsdienste. Die Dunklen sind irakische Offiziere. Den Skandal, der gleich kommt, können Sie nicht hören. Das ist gegen Terroranschläge. Sie hören jetzt hier die Musik. 6 Jahre nach dem Sturz Saddam Husseins wird die Hymne des alten Iraks, also die Hymne Saddam Husseins, gespielt von den Amerikanern bei der Graduierung irakischer Offiziere und nicht ein Offizier beschwert sich. Wir sind am nächsten Tag dorthin gegangen und haben gesagt, da stimmt ja was nicht. Und dann sagte er, oh sorry, der Kommandeur der Amerikaner sagte, shit happened. Aber shit happened weeks before, 6 Tage Lehrgang, Graduierung, 6 Tage Lehrgang, Graduierung. Und nicht ein Iraker hat sich beschwert. Mein irakischer Producer hat gesagt, ich glaube, das ist die Hymne von Saddam. Und da habe ich gesagt, kann nicht sein. Da meinte er, doch, wir sind dann in der Kaserne, also in diesem Stützpunkt, das war Ramadi, das ist jetzt gerade nach langen Gefechten von dem IS, das hat die irakische Armee von dem IS zurückerobert, aber da war die Stadt dann auch vollständig kaputt. Also der Preis der Rückeroberung ist immer die Totalzerstörung. Das haben Sie vorhin an dem einen Dorf gesehen. Das ist, wenn Sie das sehen, das ist, wenn Truppen dagegen antreten, wenn Beduinen machen das anders. Also ich war in dem Dorf in der Nähe von Ramadi, in dem der Krieg gegen Al-Qaida angefangen hat. Und da waren in einem Dorf 200 tote junge Männer auf einem besonderen Friedhof begraben worden, die gegen Al-Qaida gekämpft hatten. Also die Leute haben einen ganz, ganz hohen Blutzoll bezahlt und wer einen Toten in der Familie hatte, den haben die Amerikaner entschädigt. Die Amerikaner haben nicht gekämpft. Ich komme nachher noch zu den Zahlen, das wäre allemal billiger. Das ist hier Bamiyan, die afghanische Provinz. Hier sehen Sie, das ist, was Entwicklungshilfe angeht, vielleicht interessant. Hops, das war falsch. Das ist Straßenbau nach afghanischem Muster. Die Trasse wird im Jahr 2 Kilometer vorangetrieben. Das ist der Ingenieur, das ist der mit dem Kaki, mit dem Jeanshemd, das ist ein deutscher Ingenieur aus Berlin, der nicht mehr in der Entwicklungshilfe arbeitet, sondern in der präventiven Katastrophenhilfe oder wie das genannt wird. Also jetzt wird Sprengstoff eingebracht und gleich kommt auch der Skandal dazu. Also hier sehen Sie, wie die da arbeiten, dann wird gesprengt. Und Sie können das gleich nicht verstehen, aber das Irre ist, jetzt kommt die Sitzung, die der deutsche Entwicklungshilfer mit den Afghanen macht. Wann bekommen Sie das neue Dynamit? Ja, das haben Sie schon gekauft, und zwar kann man Dynamit im Bazar kaufen. Das sind Bauern. Die bekommen $2 am Tag, haben sie von dieser deutschen Institution bekommen. Und wenn sie das Dynamit dann an die Taliban verkaufen, so eine Dynamitstange, die wahrscheinlich 10, 15 Dollar kostet, dann haben sie 2, 3 Tagesverdienste, wenn sie die für den halben Preis weiterverkaufen. Aber das, was die Bauern überhaupt nicht mehr verstehen können, bestimmte Kunstdüngersorten durften nach Afghanistan nicht importiert werden, weil man aus Kunstdünger Sprengstoff herstellen kann. Das müssen Sie einer Dorfbevölkerung erklären, warum man Sprengstoff kaufen kann im Bazar, aber Kunstdünger nicht, bestimmte Sorten, die Sie brauchen. Das ist nicht mehr erklärbar. Das ist absurd. Und das ist, wenn man aus der Ferne solch eine Politik macht. Hier, jetzt komme ich im Schnellverfahren, weil ich darf ja nicht mehr, im Schnellverfahren getötete ausländische Soldaten, die blauen Säulen sind Irak, die roten Säulen sind Afghanistan, meine These. Es geht nur, wenn man abzieht. Jetzt sehen Sie, langsam nimmt es wieder zu, 6 und 5, 27 und 8, 2015, 2016, weil der Krieg wieder aufgenommen wird in Afghanistan und auch im Irak. Also im Irak gab es 2013 und 2012, das war ein Nachzügler, hätte ich fast gesagt, der Pech gehabt hat, aber und es sind ja nur Militärs, die hier aufgeführt sind. Die Hälfte der Leute, die dort arbeiten, sind Mitarbeiter militärischer oder ziviler Sicherheitsdienste. Die haben genauso viel Tote wie Soldaten. Die Zahl der Sicherheitsdienste ist angestiegen, aber sie wird zurückgehen, weil sich das Militär sonst selbst abschafft. Also das Militär wird professionalisiert und wird nicht ersetzt durch zivile Sicherheitsdienste. Also von Anfang des Jahrtausends bis jetzt wuchs der Prozentsatz, also das Outsourcing militärischer Operationen, jetzt geht es wieder zurück, weil die Armeen eben nicht mehr wie zur Zeit der Nationalstaaten durch Bürger in Uniform gebildet werden, sondern durch Freiwillige oder durch Berufssoldaten, was ja auch enorme Konsequenzen hat. Deutschland hatte eine Wehrpflichtarmee, die dem Gewissen verantwortlich war. Das war der mündige Bürger in Uniform. Heute sind das Freiwillige oder Berufssoldaten, die natürlich ganz anders in diesem System von Befehl und Gehorsam eingeordnet sind. Das also zu der Zahl der Toten. Jetzt die Zahl der Kriegsausgaben. Das ist wichtig. Warum die Amerikaner haben, man spricht immer über die Toten, aber die Kriegskosten, das ist das Watson-Institut der Brown-Universität. Die gehen davon aus, dass es 4.374 Milliarden Dollar im Irak und in Afghanistan waren. Und langfristig 7.900 Milliarden Dollar. Das sind 1.100 Jahre Schweizer Militärhaushalt. Noch einmal, 1.100 Jahre. Und wenn Sie diese Ausgaben haben, das konnten die USA nicht durchstehen. Das ist völlig klar, also das Modell Demokratieexport durch Krieg führt ins Absurde. Jetzt kommt Obama, welche Konsequenzen zieht er daraus? Ich lese Ihnen das dann wieder vor in der Übersetzung. So, in absehbarer Zukunft bleibt der Terrorismus die größte Bedrohung der USA hier und außerhalb. Das hat er gesagt, natürlich, das war in West Point vor 2 Jahren, am 28. Mai 2014. Ja, vor genau 2 Jahren. Aber eine Strategie, jedes Land zu erobern, in dem terroristische Netzwerke existieren, ist naiv und nicht durchzuhalten. Ich glaube, wir müssen unsere Antiterrorstrategie ändern. Dabei müssen wir von den Erfolgen und Misserfolgen in Irak und Afghanistan lernen. Wir müssen effektiver mit Ländern zusammenarbeiten, in denen Terroristen Fuß fassen wollen. Das setzen die Amerikaner völlig konsequent durch. Das bedeutet, dass sie immer in die Länder gehen, in denen Terroristen Fuß fassen können. Das heißt, mit den dort Herrschenden, von denen sich die Terroristen, also die Terroristen gehen dorthin, wo sie natürlich, also Terrororganisationen, nicht einzelne Anschläge, sondern Organisationen, in denen die Strukturen so sind, dass sie sich etwas für die Zukunft davon versprechen. Wenn die USA mit denen dann partnern wollen, um effektiver vorzugehen, dann kann das nicht funktionieren. Das sehen Sie im Nahen und Mittleren Osten. Hillary Clinton hat diese Strategie bereits am 23. Mai 2012, als sie noch Außenministerin war, wesentlich deutlicher gesagt. Sie hat damals von intelligenter Nutzung von Macht gesprochen. Wenn die USA es lernen würden, ihre Interessen auch indirekt durchzusetzen, mit der Kombination ziviler und militärischer Mittel und durch Zusammenarbeit mit anderen Staaten, sei die Durchsetzung von Interessen am besten gewährleistet. Wo hat sie das gesagt? Im Hauptquartier des Special Operation Commands am 23. Mai 2012. Und das ist die eigentliche Neuorientierung der US-Politik gegen den Terror. Das ist eine Politik, die nicht funktionieren kann. Damals hat Hillary Clinton auch gesagt, dass die USA nach 10 Jahren schmerzhafter Erfahrung gelernt hätten, nur in Sonderfällen militärische Alleingänge zu unternehmen. Also die Rede von Obama und Hillary dürften fast der gleiche geschrieben haben. Und sie hat gesagt, es müsste die Koordination von Außenpolitikern, Entwicklungsspezialisten und Militärs erfolgen. Es gab damals einen deutschen Entwicklungshilfeminister Müller von der FDP. Der hat sämtliche Projekte in Afghanistan, die im Süden und Osten des Landes waren, in das Umfeld der deutschen Militärs gesetzt. Das ist die neue Art, wie gearbeitet wird. Und das ist eine Katastrophe, weil damit natürlich nur Konflikte angeheizt werden und nicht Probleme gelöst werden und damit Flüchtlingsströme reduziert werden, sondern Flüchtlingsströme werden vergrößert. Die Flüchtlinge werden kommen aus Ägypten, durch Libyen. Also man hat jetzt im Sudan, das spiegelt vor einer Woche, im Sudan Grenz Grenzkontrollsysteme mit deutscher Entwicklungshilfe, die GIZ, hat diese Grenzkontrollsysteme installiert, um Flüchtlinge aus Afrika, da kann man nur schätzen, 6 Millionen sind auf der Flucht. Ein Afghane braucht 1,5 Jahre, um hier anzukommen. Da sind Hunderttausende bereits auf der Flucht. Zum Teil gehen die Leute bis nach Europa. Also auch bei den Schleppern habe ich so persönlich meine großen Probleme. Wenn es heißt Schlepper, dann zahlen die immer Hunderte und ich weiß nicht wie viel Dollars. Die Afghanen starten mit 30 Dollars und kommen hier mit 20 an oder mit 10. Weil sie zwischendurch immer wieder arbeiten als Tagelöhner oder was sie dann auch machen. Aber sie sind zum Teil zu Fuß unterwegs. Also die Schleppertheorie dient auch dazu, ein polizeitaktisches oder gar militärisches Vorgehen gegen Flüchtlinge rechtfertigen zu können. Also der Frontex-Einsatz ist im Kern gegen sogenannte Schlepper gerichtet. Also der deutsche Innenminister de Maizière ist darauf spezialisiert. Und Afghanistan, in dem es wirklich drunter und drüber geht, und Afghanistan ist ein armes Land, also Afghanistan wird sich nicht entwickeln. Mit Afghanistan werden jetzt schon Abkommen geschlossen von der deutschen Regierung, dass das als sicheres Land geht, in das man zurückführen kann. Tunesien, Marokko, Algerien, das sind alles sichere Länder, sind nach meiner Meinung unsichere Länder, aber der Flüchtlingsstrom wird aus Afrika kommen. Also die Region wird erst ruhig werden. Ich habe jetzt um den Ölteil gekürzt. Also die Amerikaner haben keine Ölinteressen mehr im Mittleren Osten, aber das ist im Grunde völlig unwichtig, weil das steht jetzt in den Zeitungen, das weiß man, aber das Öl war meiner Meinung nach hat nie die große Rolle gespielt, sondern es war immer Politik und falsch angesetzte Politik. Also diese Demonstrationen zur Verteidigung des Saddam-Regimes, kein Krieg für Öl, fand ich immer naiv. Also die Leute, die Protagonisten dieser Bewegung, haben ja im Irak auch von Saddam zum Teil Häuser gekriegt. Und ich war damals in Bagdad und diese Leute haben die Häuser auch angenommen. Also eine Aktivistin aus Tübingen hat dort einen Arzt geheiratet und zack, zogen sie in ein Haus, was Saddam ihr persönlich geschenkt hat. Und sie trat dann immer auf und war, ich weiß nicht, wie sie hieß, war dann so die große Aktivistin der Friedensbewegung. Also davon, also die Öl spielt, glaube ich, eine wesentlich geringere Rolle, als man es meint. Weil der Irakkrieg 2003 hat erstmals nicht zu einem Sprung der Ölpreise geführt. So. Gut. Ja. Ja. Erst einmal vielen Dank. Herr Tilgner.
Recht herzlichen Dank für diese spannenden und breiten, vielfältigen Ausführungen. Wir kommen jetzt, wir machen gleich eine kurze Diskussionsrunde. Vielleicht lasse ich Ihnen 2 Minuten Zeit, dass Sie sich mit Ihren Nachbarinnen, Nachbarn rechts und links so austauschen können, was ja, Ihre erste Eindrücke und was brennt so. Und danach, das ist eine ganz kurze Runde, 2 Minuten, und dann gehen wir auf Fragen ein.
Klappt, ist ja alles wunderbar. Ja. Ich meine, ohne mein Manuskript, ich hätte es ja nicht übersetzen können, alles. Ich habe das ja nicht im Kopf. Ohne das Manuskript, ich habe das ja hier, die ganzen Übersetzungen waren ja in dem Manuskript, also damit war der Ton gar nicht so schlimm. A, konnte man ihn hören, denn wenn hinten die Kollegin da unterschieden hat in Kurdisch und Arabisch,
ja.
Weil Swissra ist in Kurdisch und Arabisch gleich, und ich dachte, dass der Arabisch sprach, weil das ein Student aus Homs war. Und das ist ein arabisches Gebiet eigentlich.
Ah, ja.
So hat er sich mir vorgestellt.
Ja, ja. das Wort gebe. Wir hatten, okay, Marian und dann Sie.
Und der kommt sogar noch aus Europa, ja, das ist Unsinn.
Genau.
Also der wird aus Europa sicher nicht kommen. Und also ich sehe nicht, ja, nee, das sind ja Sachen, damit verschafft man sich Gehör, wenn man das sagt. Also das, der Widerspruch allein zwischen Sunniten und Schiiten ist dermaßen stark. Also ich bin nicht auf ihn eingegangen, weil ich glaube, dass er nicht eine treibende Kraft der Zerrüttung des Orients ist. Weil die Iraner gesagt haben, wenn Krieg, nicht bei uns im Lande, außerhalb. Und damit haben sie überall, wo es schiitische Gruppen gab, sich dort angedockt und dort Unruhe gestiftet. Also Assad ist kein Mann der Iraner, die mögen den nicht. Aber sie nutzen ihn, weil sie damit den Westen binden. Im Irak, also der Irak war ein Zentrum der Sorge aller Nachbarstaaten, einschließlich Israels. Und ich kann Ihnen sagen, bei diesen Konferenzen, da war natürlich der israelische Außenminister nicht dabei, ist noch nie so gelogen worden, weil alle wollten, dass die Amerikaner einen Fehlschlag im Irak erlebten. Weil wenn der Irak zu einem blühenden demokratischen Land mutiert wäre, was nicht möglich war, aber wenn das passiert wäre, dann hätte Israel seine Brückenfunktion für die USA verloren. Der Iran, Saudi-Arabien, alle Nachbarstaaten hätten enorme Probleme bekommen. Also jeder wollte, dass es nicht klappt und alle haben immer erzählt, wie groß das Interesse daran ist, dass es im Irak friedlich, ruhig, demokratisch etc. weitergeht. Das war irrsinnig. Also diese Leute haben sich im Jahresabstand immer in anderen Staaten getroffen, mal in Teheran, dann in Kuwait, dann in Istanbul oder in Ankara. Und also das waren die Anrainer. Und niemand hatte ein Interesse daran. Also von da aus glaube ich, dass diese diversifizierenden Kräfte immer genutzt werden. Solange Saudi-Arabien die Kontrolle über bestimmte Aufstandsbewegungen hat und solange Saudi-Arabien nicht als System beseitigt ist, wird es keinen Kalifen geben. Und ich sehe den Zusammenbruch Saudi-Arabiens nicht in den kommenden, also Saudi-Arabien wird es in 50 Jahren in dieser Form nicht mehr geben, aber ich sehe das nicht so schnell. Und also es ist völlig richtig, der Islam selbst wird an Bedeutung verlieren. Im Orient oder im Nahen Osten und im Mittleren Osten hat es zuerst die Welle der linken Bewegung gegeben. Das waren die stärksten nicht-sowjetischen, also von der Sowjetunion, die größten Parteien außerhalb der Sowjetunion im Irak, im Iran. Überall hatten die kommunistischen Parteien Einfluss und waren stark. Dann hat es die Nationalisten gegeben und jetzt gibt es die islamische Welle. Und jeweils hat man Antworten auf die Krisen der Region versprochen. Die Linken, die Nationalisten und heute die Religiösen. Und keiner wird diese Antworten geben können. Und deshalb wird sich der Islam auch als politischer Faktor, die Volksfrömmigkeit wird bleiben, also der Islam als Religion. Aber die Idee des Kalifen, das Kalifat war immer ein politisches System. Und von einem politischen System in Zukunft aller Muslime auszugehen, sorry, ist in meinen Augen schwachsinnig. Das kommt gut an und das befeuert auch diese Ängste, also diese ist dieses islamische Großreich. In der dritten Generation werden Moslems in Europa kaum noch zu spüren sein. In Teheran ist die Mehrheit der städtischen jungen Generation nicht mehr gläubig. Mit dem politischen System wollen die Leute überhaupt nichts zu tun haben. Fahren Sie dorthin, das erzählt Ihnen dort jeder ganz offen auf den Straßen. Die Leute haben die Nase voll. Sie wollen nicht mehr diesen Slogan, Islam ist die Antwort. Und diesen barbarischen Beduinen-Islam in der Form von Al-Qaida und IS schon gar nicht. Wenn der IS angreift, gibt es 15.000 mehr Flüchtlinge. Das spricht doch eine ganz, ganz deutliche Sprache. Die Leute laufen vor dem IS davon. Warum fliehen sie nicht nach Saudi-Arabien? Klar, da will man nicht hin. Niemand möchte nach Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, da arbeiten sich die Gastarbeiter zu Tode und haben keine Rechte. Natürlich will man nach Europa, ist doch klar. Früher wollten die Europäer nach Amerika. Sie brauchten das Ticket für die Überfahrt und keinen Pass.
Ja, ja, bitte.
Ja, nur wie? Das ist das Problem. Also ich kann Ihnen nur sagen, im Orient... Ja, ich stimme Ihnen natürlich zu. Ja, aber ich kann Ihnen nur sagen, im Orient geht es ja weiter. Die Leute sagen, der Westen macht das absichtlich. Er schafft die Organisation. Und zwar sagen das Leute, die offen pro-amerikanisch sind. Also ich kenne den Vertreter der Kurden in Bagdad aus dem Nordirak und der hat zu mir gesagt, ich habe gesagt, wer steckt hinter dem IS, dann sagt er, die Amerikaner. Und zwar nicht indirect consequences, unintended consequences, sondern die wollten das. Die wollen uns diese Läuse in den Pelz setzen. Und also der iranische Staatsführer Khamenei sagt das permanent, in jeder dritten Rede sagt er, der IS ist ein amerikanisches Mittel. Bei der Al-Qaida, das ist ja auch so, überall, wo die Amerikaner aufgetreten sind, haben sie Terror gesät und sind dann gleichzeitig die Hauptkraft, dagegen vorzutreten. Und nach 9/11 gab es den Bündnisfall, also alle NATO-Staaten sind in den Krieg gegen den Terror gezogen und wussten gar nicht, was sie taten.
Ja, vielleicht.
Ich möchte mich da anschließen. Ich finde es total wichtig, dass wir hier viel stärker bestimmte Vorgänge thematisieren, die passiert sind. Stichwort Rolle der Amerikaner 1953 als das damalige demokratisch gewählte Regime oder
Mossadegh, ja.
Ja, gestürzt wurde mit Hilfe von CIA, man weiß es heute. Und vieles, ich möchte noch weiter zurück, 100 Jahre seit dem Abkommen, das so entscheidende Weichen gestellt hat, über wie der Westen dominant sich dort betätigen wollte. Aber ich gehe jetzt lieber nur Iran. Wie selbstkritisch schauen die Amerikaner, jetzt solche Global Players, wie selbstkritisch schauen sie auf ihre eigenen Taten? Das würde mich wundern.
Ja, sie schauen da sehr selbstkritisch drauf. Brzezinski, der ja nun ein Architekt dieser amerikanischen Politik mit war, als Sicherheitsberater von Reagan, der hat jetzt einen Aufsatz geschrieben, wo er lückenlos darlegt, welche Katastrophen man ausgelöst hat. Aber er geht von seiner Politik nicht ab. Es gibt einen Untersuchungsausschuss, es gab ein Panel im US-Senat, die das amerikanische Verhalten im iranisch-irakischen Krieg untersucht haben. Da hat man immer eine Seite gestützt. Also McFarlane, der Sicherheitsberater damals, ist persönlich mit panzerbrechenden Waffen in einem Flugzeug nach Teheran geflogen, um den Iranern diese Waffen zu bringen. Mit diesen Waffen haben die den irakischen Ölhafen FAO erobert. Also das war auch klar, was sie damit erobern wollten. Und die Amerikaner haben, also wenn Iran runterging, hat man den Iran gestärkt. Wenn der Irak runterging, hat man den Irak gestärkt. Das haben die Franzosen gemacht. Die haben ja die F-14 geliefert. Millionen Tote. Es waren alles Moslem. Man hat sich hier überhaupt nicht drum gekümmert. Also um Ihnen ein Beispiel zu bringen, wie pervers das Ganze wird, als Irak Giftgas gegen Iraner eingesetzt hat und die Iraner die schwerst Verletzten nach Europa in Spezialkrankenhäuser gebracht hat, ich war damals Korrespondent in Teheran, haben europäische Zeitungen geschrieben, jetzt wird es ganz doll, jetzt machen die Iraner noch mit ihren Giftgasopfern Propaganda. Also weil man Saddam Hussein im Krieg gegen den Iran unterstützt hat, wenn der Giftgas einsetzt, einen verbotenen Kampfstoff, später führt man Krieg gegen ihn. Also Sie wissen wahrscheinlich, dass Rumsfeld auch Saddam Hussein persönlich begrüßte. Also der war da mal auf Staatsvisite. Das ist ja durch und durch marode, was da passiert ist. Und darüber fehlt das Bewusstsein. Und ich bin persönlich sehr pessimistisch. Ich glaube, diese Mauer des Schweigens können Sie so einfach nicht durchbrechen. Ja, aber die Europäer machen doch mit. Das ist doch nicht so, dass das... Also ich halte überhaupt nichts davon, dass man sagt, das sind die Amerikaner und die Europäer machen das nicht. Nein, die Europäer machen 1:1 das auch mit, was die Amerikaner gemacht haben. Bündnisfall 2001 nach 9/11, Artikel 5 der UN, des NATO-Vertrages, da hat man sofort Deutschland, Großbritannien, alle haben Truppen nach Afghanistan geschickt. Dass die Amerikaner dort mehr Truppen hatten und stärker gekämpft haben, ist was anderes. Aber der Umbau der Bundeswehr von einer Zivilarmee in eine Freiwilligenarmee ist in Afghanistan erfolgt.
Ich möchte vielleicht noch, wir haben Zeit noch so für zwei Bemerkungen, bitte. Und danach noch Sie, ja?
Ja, also das, Erdogan finde ich, also... Ich messe ihn immer an seiner Politik gegenüber den Kurden. 30.000 bis 50.000 Binnenflüchtlinge in den vergangenen Wochen oder Monaten sagt eigentlich alles. Und diese zynische Politik gegenüber den Flüchtlingen, dass er mit denen gegenüber Europa auftritt, wobei er eigentlich keine europaorientierte Politik macht. Also Erdogan, das wird eine Diktatur. Das ist eine große Diktatur in the making. Aber vielleicht ist er erfolgreich, ich weiß es nicht.
Mhm. Ja.
Wenn Sie jetzt von Frau Hillary angestellt würden als Berater, was würden Sie denn empfehlen?
Also erstmal würde ich mich von ihr nicht anstellen lassen. Und zweitens würde ich ihr nur empfehlen, die ganzen Konflikte zurückzudrehen. Also ich halte sehr viel von Deeskalationspolitik. Also es geht darum, die Konflikte, also immer die Kräfte, die auf der anderen Seite der Eskalation stehen, zu stärken. Das würde ich für eine sinnvolle Politik halten. Ich glaube aber nicht, dass Hillary Clinton, die im Wahlkampf gegen Obama gesagt hat, wenn Iran Israel angreift, dann wird es kein Iran mehr geben. Damals war ich Korrespondent in Teheran und wusste, dann wird es mich auch nicht mehr geben. Also das heißt ja, das ist die offene Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen. Und da wurde gar nicht differenziert, wann für welchen Fall greift Iran Israel an. Also Iran will natürlich Israel angreifen und das haben sie immer gesagt, wenn wir angegriffen werden. Und die iranische militärische Macht darf nicht unterschätzt werden. Die bauen am Tag 20 Mittelstreckenraketen. Wer sagt, das ist Propaganda? Und zwar seit Jahren. Dann können sie anfangen zu rechnen. Also die können über der ganzen Region Mittelstreckenraketen abregnen lassen. Mit einer Reichweite bis zu 2000 Kilometern. Also Beratung ist schwer. Ich wüsste nicht, was man beraten soll. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Politiker und freue mich, dass ich mit keiner Partei sympathisiere oder für eine Partei arbeiten muss.
Gut. Vielen Dank, Herr Tilgner.
Ich würde gerne noch zwei Sachen ganz kurz. Okay. Einmal ein Video, das müssen Sie sich anschauen. Das sind die Reichtümer von Ben Ali, die er nicht mitgenommen hat aus Tunesien. Das ist vom MDR. Ich weiß nicht, das ist nur so witzig, das sind also Milliarden angeblich. Versteckt hinter einer Luxusholztäfelung. Der wahre Schatz des Ben Ali. Mehrere Milliarden Euro.
Eingelagerten millionenschweren Diamantkolliers, Perlen und Rubinen.
Nachdem er geflohen war. Also er hat ja auch viel mitgenommen und hat viel in der Schweiz.
Und
Das war seine Reisekasse. Nee, und da können Sie sich vorstellen, warum die Leute auf die Straße gehen und revoltieren und wie schmählich sie dann eigentlich im Stich gelassen werden. Also statt Verzehnfachung der Hilfe, wenn die Militärs kommen, Milliarden, wenn Zivilisten kommen, nichts. Wartet man und guckt und sagt, man muss eigentlich helfen, man hilft aber, dass die Flüchtlinge gestoppt werden. Das ist die Hilfe. Ja.
Ja. Herr Tilgner wird am Nachmittag auch dabei sein. Wir haben ja im Anschluss an die Referate noch hier ein Panelgespräch, wo wir sicher nochmal